Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Deutschlandfunk Kultur, die Sachbuchlesart mit einer praktischen Anleitung. Ich zitiere: Die Impfung erfolgt derart, dass die Ähre mit der linken Hand flach in den Ährenfänger gelegt wird, mit dem Daumen darin festgehalten und gegen die Nadel gedrückt. Wir sind, man hört's, immer noch bei der Landwirtschaft. Und weiter, das Einstechen hat von der Schmalseite der Ähre aus zu geschehen, wobei die Nadeln in die Blütenhohlräume eindringen, nicht aber auf der anderen Seite herausragen dürfen. So geht das noch ein paar Sätze weiter und der Historiker, der uns das überliefert, stöhnt auf. O-Ton Beat Bechy. Allein bei der Vorstellung, auf diese Art und Weise massenhaft Roggen zu impfen, bilden sich Schweißtropfen auf der Stirn. Mit Beat Bechy bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen, Herr Bechy.
Guten Morgen, Herr Bechy.
Roggen impfen, jede einzelne Ähre von Hand, aber nicht um sie vor Krankheiten zu schützen, sondern um sie quasi produktiv krank zu machen. Was war das für ein Vorgang ab 1939 bis hinein in die 70er Jahre im Schweizer Emmental?
Ja, es ging darum, massenhaft Mutterkorn zu produzieren. Das Mutterkorn ist ein parasitärer Fadenpilz, der vor allem den Roggen, aber grundsätzlich eigentlich alle Süßgräser befallen kann. Und da man einen großen Bedarf an Mutterkorn für die Arzneimittelproduktion hatte, wurde dieser nun ab 1939 künstlich produziert, um dann eben Arzneimittel herzustellen.
Dieses Mutterkorn kennen wir schon seit dem Mittelalter. Das ist dafür, ja, wie nennen wir es, Massenpsychosen zum Teil zuständig gewesen und wurde schon von Hebammen sehr, sehr früh eingesetzt.
Ja, das Mutterkorn war lange Zeit eigentlich als Gift gefürchtet, weil es die sogenannte Kribbelkrankheit ausgelöst hat. Da faulten dann letztlich die ganze Gliedmaßen ab. Und es wurde dann erst später in der Geburtsheilkunde verwendet und dann im 20. Jahrhundert wurde es zu einem Arzneistoff umgedeutet. Also von einem Gift zu einem Heilstoff, kann man da sagen.
Es war aber zugleich ja auch eine psychogene Droge und das kommt mir ein bisschen seltsam vor, dass mit staatlicher Förderung eine Firma Sandoz in Basel auf ganz normalen Feldern sozusagen Drogen anbauen lässt.
Ja, die Grenze zwischen Arzneistoffen und Drogen war und ist natürlich immer sehr durchlässig. Und es war nur ein Teil des Mutterkorns, das dann für LSD verwendet wurde. Zu Beginn dieser Mutterkornkultur gab es das LSD auch noch gar nicht. Das wurde erst 1943 dann entdeckt von Albert Hofmann, nachdem er es 1938 im Labor schon einmal hergestellt hatte. Es dann aber für die Geburtsheilkunde als unwirksam, oder nicht unwirksam, aber weniger wirksam als andere Stoffe klassiert worden war. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt gab es LSD noch nicht und es war auch gar nicht so, dass LSD von Beginn weg in irgendeiner Form als Droge gesehen wurde. Lange Zeit wurde LSD sowieso nur zu Selbstversuchszwecken genommen und es hat dann erst Ende der 1940er Jahre Einzug in die Psychiatrie gehalten, als Fantastikum.
Fantastikum, es hat übrigens auch relativ fantastische Namensversuche dafür gegeben, aber die LSD-Indikation, ich zitiere mal, zur seelischen Auflockerung bei analytischer Psychotherapie, besonders bei Angst- und Zwangsneurosen. Klingt ganz schön kühn.
Ja, das kennt man ja auch sonst bei dieser Generierung von Indikationen in der Arzneimittelindustrie. Da wird ja einfach versucht, Stoffe für und gegen alles Mögliche einzusetzen. Es war von Beginn weg alles andere als klar, dass LSD zur Auflockerung von Neurosen oder so dienen sollte. Das wurde zunächst eingeführt, auch als Mittel für die Psychiater selbst. Also es war jetzt nicht ein Medikament, das nur für die sogenannten Kranken gedacht war, sondern es war zu Beginn vor allem auch ein Stoff, der für Psychiater denen dienen sollte, um Psychosen nachzuerleben, also diese sogenannte Modellpsychose durchzumachen und so die Patienten besser verstehen zu können.
Nun sind Sie ja nicht sozusagen von Haus aus auf LSD abonniert als Historiker, sondern Sie sind an dieses Thema mit den ganzen Implikationen, es geht dann noch weiter in einen zweiten Strang im Buch, nämlich die Entdeckung des Psilocybin, dieses Pilzes in Mexiko, etwa in derselben Zeit. Aber Sie sind da dran gekommen, weil man Ihnen die Verwaltung des Archivs von Albert Hofmann angetragen hat, stimmt das?
Ja, die Geschichte ist ein bisschen anders, als auch schon dargestellt wurde. Ich wurde da auch schon als der Hobby-Milchbauer, der sich jetzt um das Archiv von Albert Hofmann kümmert, apostrophiert. Ich war allerdings eigentlich nie direkt in diesen Nachlass involviert. Von Beginn weg war meine Aufgabe aus diesem Nachlass, der dann das Medizinhistorische Institut der Universität Bern gekommen ist, ein Forschungsprojekt zu entwickeln. Also ich war nicht Archivar oder habe dieses Material verwaltet.
Das Forschungsprojekt wird dann, und da kommen wir zum Thema unserer heutigen Sendung, nämlich der Landwirtschaft, ganz ausgreifend auch, was strukturelle Umbrüche in der Landwirtschaft angeht. Ein etwas schwieriger Satz von Ihnen, ich zitiere mal. Mutterkorn diente als Einfallstor für agrarisch-industrielles Wissen zur Sorteneigenschaften, das die Pflanzen in ihre einzelnen Funktionsmerkmale auflöste. Können Sie das in einfachen Worten sagen, was da passierte?
Also das Spannende an LSD ist meines Erachtens oder vor allem der Mutterkornproduktion, dass die Pharma- und Chemieindustrie nicht einfach nur im Labor Heilmittel oder Drogen hergestellt hat, sondern sehr viele Pharmaunternehmen besaßen meist auch Bauernhöfe. Und im Falle von Sando war es so, dass sie in der Cluse, also im Kanton Basel-Land, einen großen eigenen Hof besaßen und dort auch Pflanzenzuchtversuche durchführten. Bei diesen Pflanzenzuchtversuchen, die so aufwendig waren, dass gerade Mitte des 20. Jahrhunderts dann eben die Pharmaindustrie die öffentliche Forschung sozusagen an Kapazitäten überholt hat, wurde auch ein neuer Roggen gezüchtet. Die Idee dabei war, dass man ganz viele Kriterien wie Spelzenschluss, also dass die Körner nicht rausfallen frühzeitig, dann aber natürlich auch die Anfälligkeit für die Bildung von Mutterkornpilzen züchterisch bearbeitet wurden. Das war ein riesiger Aufwand, also in einigen Quellen steht, bis zu 50.000 Pflanzen mussten auf dem Feld ausgelesen werden und nach all diesen Kriterien, also es waren dann etwa 9 bis 10 Kriterien, selektioniert wurden und nur 5 dann für die weitere Vermehrung eingesetzt wurden. Die Idee von Sando war dann aber auch, dieses Saatgut den Bauern zwar zum Anbau des Roggens und des Mutterkornanbaus zur Verfügung zu stellen, die Bauern wurden aber auf einem beiliegenden Blatt darauf hingewiesen, dass sie nicht berechtigt seien, diesen Roggen dann weiter zu verwenden.
Da sind wir, wenn ich Sie mal unterbrechen darf, ja plötzlich bei der Patentdiskussion, die uns ja eigentlich eher neu vorkommt.
Ja, in dieser Zeit gab es auch noch gar keine rechtliche Handhabe, um lebende Organismen unter Sorten- oder Patentschutz zu stellen. Dennoch hat Sando in diesem Fall einfach versucht, wie rechtlich abgesichert das war, weiß ich nicht. Und es sieht in den Quellen auch so aus, als hätte Sando dann das gar nicht so streng verfolgt. Aber man sieht einfach nur schon die Idee, dass man eben diese Zuchtarbeit nun über Patente oder sortenrechtliche Regelungen zu schützen versucht. Etwas, das dann eigentlich erst in den 1970er Jahren aktuell und auch rechtlich umgesetzt wird.
Sie nennen das sehr schön in Ihrem Buch die Einimpfung mit neuen Eigentumsrechten. Aber es kommt ja noch ein zweiter Aspekt hinzu, den Sie beschreiben, nämlich, dass dieser künstlich gezüchtete Roggen plötzlich ganz andere agrochemische Bedingungen braucht im Gegensatz zu den Naturpflanzen. Also tatsächlich die agrochemische Revolution da eingeleitet wurde.
Ja, dieser Roggen war natürlich als sehr leistungsstarker Roggen auf wenige Merkmale gezüchtet. Also die Robustheit spielte hier weniger eine Rolle. Und man begann auch gezielt diesen Roggen zu düngen, benötigte nun aber auch viel mehr Herbizide und Pestizide. Also somit kann man sagen, dass auch der Anbau, der wurde dann auch stark industrialisiert. Also man hat damit Impfmaschinen, die etwa 16.000 Nadeln besaßen, dann diesen Roggen geimpft. Und zugleich aber eben den Roggen nun auch nach wissenschaftlichen Kriterien gedüngt und mit Pflanzenschutzmitteln bearbeitet.
Es ist ein irrsinnig spannendes Thema, was da passiert ist in der Schweiz. Wir wissen das alle gar nicht. Sie haben das quasi für uns jetzt herausgefunden. Aber die Bauern, war das für die Bauern denn eigentlich ein gutes Geschäft?
Ja, die Bauern hatten sehr großes Interesse am Anbau dieses Mutterkornroggens. Also ich wohne inzwischen lustigerweise auch direkt in den Gebieten, wo Mutterkorn angebaut worden ist, und fast alle hier haben Mutterkorn angebaut. Der Vorteil war, dass man auf relativ kleinen Flächen große Erträge erwirtschaften konnte. Zudem passte diese Mutterkornkultur auch gut in die bäuerlichen Rhythmen. Also das Ablesen und das Impfen fand meist zu Zeiten statt, wo sonst nicht so viele Arbeiten anfielen. Zudem konnten auch nebst Kindern auch ältere Menschen beim Auslesen zum Beispiel beschäftigt werden. Also es war ein idealer Stoff, der dann eben auch über das Jahr hinweg Möglichkeiten des Einkommens bot. Also man konnte dann im Winter noch die letzten Chargen des Roggens fein säuberlich von Hand sortieren beispielsweise.
Aber es war letztlich überhaupt keine ökonomische Erfolgsgeschichte für Sandons. Es wurde dann synthetisiertes LSD, aber letztlich hat das keine großen geschäftlichen Erfolge erzielt, oder?
Ja, also das Mutterkorn selbst war schon einer der Hauptzweige von Sando. Was LSD betrifft, so ist eigentlich die Ironie der Geschichte, dass Sando lange Zeit hoffte, mit LSD eigentlich den Namen Sando in der Welt bekannt zu machen. Das hat sich dann Mitte der 60er Jahre aus bekannten Gründen dann schnell geändert, sodass Sondo eigentlich lieber nicht mehr mit LSD in Beziehung gebracht werden wollte. Auch bei Psilocybin ist es so, dass man eigentlich schnell einsah, dass man da keinen kommerziellen Schlager in der Hand hat. Dennoch sah man lange Zeit diese Stoffe als wie ein Werbeträger für die Firma selbst.
Heute wäre das vermutlich eher eine Negativkampagne. Vielen Dank, Beat Bechy. Die historische Monographie LSD auf dem Land, Produktion und kollektive Wirkung psychotroper Stoffe ist bei der Konstanz University Press erschienen und auch für Laien eine absolut spannende Lektüre. 346 Seiten kosten 29,90 Euro.